Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen zum Fidelity-Podcast. Ich bin Frank Lechtenberg, auf der anderen Seite der digitalen Leitung mein Chefredakteur Carsten Barnbeck. Hi Carsten.
Hallo.
Wir steigen direkt ein. Wir haben nämlich heute wieder einen Interviewgast. Wir haben Mareile Heinecke von Cobas mit dabei und die wird uns was über Hörgesundheit erzählen. Dazu später mehr. Zu Beginn, wie gewohnt, sprechen wir über so ein paar Themen, die uns aufgefallen sind in der neuen Fidelity-Ausgabe, die ja immer so parallel mit unserem Podcast dann erscheint. Und da sind so ein paar ziemlich fette Namen mit dabei, im wahrsten Wortsinn, nämlich Accuphase ist mit dabei. Da ist eine Endstufe P7500 und unterm Strich heißt das, da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen um Leistung machen.
Nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich, gibt sich Accuphase da überhaupt keine Blöße. Wir reden hier von, jetzt will ich nicht lügen, 300, 600 und 900 Watt dann an 2 Ohm, also 8, 4 und 2 okay. Ohm. Das macht ihr auch spielerisch mit angeblich. Im mangels 2 Ohm Lautsprecher konnten wir das nicht ausprobieren. Ja. Aber ich kann versichern, wir sind im Hörraum auch mit den 2x600 Watt sehr zufrieden gewesen. Also das ist wirklich, muss man sagen. Manchmal hat man ja so Erlebnisse, dass man einen Lautsprecher oder eine Anlage oder generell Komponenten aufstellt, drückt die Play-Taste und weiß, es läuft. Das ist das Ding. Und bei der Accuphase kam das zum Quadrat. Ich muss dazu sagen, der Vertrieb hat uns der Fairness halber eine komplette Kette zur Verfügung gestellt, weil die gesagt haben, ihr müsst die Endstufe einfach im natürlichen Habitat erleben. Also es gibt dazu noch die C2900. Die werden wir uns später noch vorknöpfen. In die Vorstufe haben wir uns mittlerweile auch so sehr verliebt, dass die als Testmuster für eine der kommenden Ausgaben designiert ist. Das dauert aber noch ein bisschen. Und das spielte an einer Wilson Audio Sascha Wee, die wir zufälligerweise gerade im Hörraum stehen haben, spielte das ab der ersten Sekunde so erhaben, dass wir sie seither nur einfach die Endstufe nennen. Na, weiß jeder, was gemeint ist.
Das ist schon ziemlich heftig. Das ist natürlich baumäßig auch State of the Art, davon gehe ich aus.
Absolut, vor allem wenn man sich dann im Verlauf des Tests, kommt man ja nicht umhin, sich ein bisschen intensiver mit den Technologien auseinanderzusetzen. Und da muss ich schon sagen, was Accuphase da anwendet, ist an keinem einzigen Punkt ist das irgendwie Hexenwerk oder Zauberei, sondern das sind ganz klassische Schaltungen, die im ganz leisen Bereich Glas A, dann geht das langsam aber sicher über in Glas AB, ein großer Ringkern-Trafo, der heftig gekapselt ist, zwei riesige Sieb-Elkos mit, ja, das ist wirklich noch so die Cola-Dosen-Fraktion. Gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu, ob man zwei so Riesen benutzt oder ob man lieber auf viele kleinere setzt, die dann für sich gesehen etwas, ja, problemfreier agieren. Aber da muss man sagen, die haben das einfach im Griff und die denken an jeder Stelle nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal über ihre Schaltungen nach. Und dann kommen am Ende so ein paar Kniffe obendrauf. Das merkt man dann zum Beispiel beim Verstärkungsfaktor. Normalerweise ist das eben so, dass die Eingangsstufe einer Endstufe relativ wenig verstärkt und die Hauptlast liegt dann bei der Leistungsendstufe natürlich. Und das machen die völlig anders. Also die Ausgangsstufe, die wird mit richtig satt Strom beliefert. Das Geheimnis dahinter ist einfach, die Eingangsstufe ist noch vollsymmetrisch. Das heißt, wenn da beim Verstärken irgendwelche Nebengeräusche auftreten, werden die rausgefaltet beim Asymmetrieren. Und da merkt man einfach, ja, so geht's. Wir haben Rauschwerte. Wir waren so angetan von der Endstufe, dass wir die sogar mal auf den Messtisch gestellt haben. Und wir haben Rauschwerte, die mit Messequipment kaum mehr nachzuverfolgen sind. Das ist wirklich atemberaubend. Ist übrigens auch im Test. Also wir haben einen dicken, fetten Kasten eingeflochten, wo die ganze Messtechnik mit drin ist. Das ist bei uns ja eher selten. Und es wird da online, wenn die Geschichte in einigen Monaten dann auch auf Fidelity Online verfügbar ist, wird es dann noch ausführlichere Dokumentationen mit mehr Grafik und so weiter geben. Wir wollten die Geschichte jetzt nicht zerstören durch zu viel kleine Diagramme.
Aber misst sich hervorragend.
Misst sich exzellent. Es gibt keinen einzigen Punkt, wo es irgendetwas gibt, wo man auch nur mal so eine Augenbraue hebt. Und man muss auch sagen, die Japaner sind da extrem konservativ. Die Werte, die angegeben sind in der offiziellen Dokumentation, die schon ziemlich ausführlich ist, die werden alle überboten. Durch die Bank 5-20% drüber. Also zumindest bei den Kernangaben wie Klirr-Intermodulation, bei den Leistungsangaben steckt deutlich mehr drin, als auf dem Papier steht. Und bei den Rauschwerten sind wir eigentlich auch noch mal um mindestens 6 Dezibel höher gekommen, als die angeben.
Okay.
Das ist viel. Das mag an unterschiedlichen Messumgebungen liegen, beziehungsweise das ist ja auch immer abhängig von der Betriebstemperatur und von der Spannung, die am Stromnetz anliegt und bla bla bla. Diese Abweichung ist jetzt nichts Abnormales.
Apropos Messwerte, ich hatte ja auch ein Produkt für die aktuelle Ausgabe, und zwar den PS Audio Stella Gold Duck. Und da geht auch alles, oder da geht es eigentlich um Messwerte. Da geht es um einen Signalrauschabstand, der ja also schon lange nicht mehr hörbar ist und maximal noch messbar. Und das haben die in aller Konsequenz durchgezogen. Also sie sagen auch selber, sie wissen, ja, das kann eigentlich keiner mehr hören. Aber dadurch bekommen wir ein Produkt, was über die Serie hinweg so sauber, so linear, so gleich, so identisch ist, dass wir hier einfach ein Ausrufezeichen setzen wollten in der, naja, für High-Ender eher mittleren Preisklasse. Und das ist sehr, sehr konsequent. Die haben das gemacht, indem sie pro Kanal 4 ESS Sabre 9038 Pro, also die großen DAC-Chips, genommen haben. Dadurch, dass du die parallel schaltest, hast du ja die Möglichkeit, Nichtlinearitäten zu mitteln und auch eben das Rauschen zu reduzieren. Und selbst wenn irgendwo noch Verzerrungen sein sollten, kannst du die natürlich dann auch wieder auslöschen, dadurch, dass du die parallel betreibst. Interessanterweise ist an sich schon der ESS Sabre DAC in sich auch schon ein Parallel-DAC. Ja, also es sind auch schon mehrere DAC-Stufen. Also wenn es kein Rauschen geben soll, dann ist das genau die Kiste. Die Ausgangsstufe ist dann eine Class-A-Ausgangsstufe. Das heißt, eigentlich hätte man die mal direkt in die Accuphase-Anlage als Quelle mit reinpacken können, die Kiste. Die ist von Darren Myers entwickelt, der inzwischen bei Parasound ist und eine Zeit lang eben auch für PS Audio gearbeitet hat und da eben gerade für seine Phono-Stufe sehr gelobt worden ist. Und die Class A Ausgangsstufe von dieser Stella Gold Serie, jetzt von diesem DAC, von dem neuen, die ist eben auch von ihm designt. Die Digitaleingänge, 6 Stück, sind sehr professionell ausgelegt. Wir haben also auch I2S-Eingänge über einen HDMI-Stecker. Da brauche ich natürlich einen Zuspieler. Klar, den gibt's aus der PS-Audio-Range, da gibt's den. Aber ich kann zumindest da rangehen und das läuft dann auch, zum Beispiel, wenn ich DSD-Geschichten habe, kann der Wandler da auch nativ mit umgehen. Auch alles State of the Art. Und 7 wählbare Filter. Gut, das ist, glaube ich, in der Preisklasse auch Standard, auch darunter schon, das kann man machen. Ich finde ihn unterm Strich tatsächlich ein Langhörwandler, der entspricht dem, was ich gerne zu Hause höre, wie ich gerne lange Musik höre, weil ich habe die Möglichkeit, in die Aufnahme wirklich einzutauchen, weil eben nichts stört. Da ist ja eben nichts an Rauschteppich oder irgendwas drin oder an eigenem Sound. Und er liefert mir trotzdem, gerade für so einen Testbericht, ist das ja immer ganz spannend, wenn ich irgendwie auch in die Details einer Aufnahme hineinschauen kann, so ein bisschen mit einer Lupe, die aber jetzt nicht seziert, sondern mir die Möglichkeit gibt, wenn ich will. Ja, also es bleibt musikalisch geschlossen, das ist das Schöne an der ganzen Kiste. Wenn ich aber genau hinhöre, höre ich eben die Details. Und deswegen, da hat er mir gut gefallen, tatsächlich. Das muss man auch sagen, und das habe ich auch geschrieben, gibt es in der Preisklasse Mitbewerber auf ähnlichem Niveau. Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht Mörder outstanding. Man muss aber das Geld schon ausgeben, um auf dieses Niveau zu kommen. Also das ist jetzt nicht zu teuer, die Kiste, sondern es ist einfach, da gibt es ein paar Mitbewerber, die das auch können, die das mit anderen Mitteln machen, die das vielleicht mit ganz anderen Chips machen und auch nicht mit parallelen DACs. Aber lesen und gegebenenfalls beim Händler reinhören. Und dann muss es natürlich auch immer irgendwie in die Anlage passen, denn das Design von der Stella-Serie und von der Stella-Gold-Serie sieht übrigens im realen Leben wesentlich schicker aus als auf dem Foto, wie ich immer persönlich finde. weil es einfach echt ultra solide ist, dieses Gehäuse, aber es muss eben in die Anlage passen. Rein optisch zum Accuphase eher nicht.
Ja, wir sind leider nicht dazu gekommen, ihn auszuprobieren. Er war hier für die Fotos, hat uns äußerlich wie auch von innen, wir haben das Gerät aufgeschraubt, sehr, sehr gut gefallen.
Ja, also wie gesagt, Netzteil bei PS Audio musst du nichts zu sagen. Das ist immer top.
Überhaupt nicht, nein. Aber aufgrund des, kann man vielleicht am Rande mal erwähnen, wir sind ja gerade mit dem ganzen Verlag umgezogen. Also ich sitze hier in einer Burg aus Kartons. Und deshalb haben wir es vor Produktionsschluss nicht mehr geschafft, in alles reinzulauschen, was wir in dieser Ausgabe, also selbst in alles reinzulauschen, hier in der Redaktion. Unsere Autoren hatten natürlich alle Zeit der Welt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie groß die Klangvarianz bei DA-Wandlern ist, denn wie du am Anfang schon gesagt hast, der Saber 9038 Pro ist ja im Grunde genommen ein von der Stange Chipsatz, der bei sehr, 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 sehr vielen High-End-Wandlern momentan eingesetzt wird. Ich glaube auch diese 7 wählbaren Filter, die bringt er direkt von Haus aus mit, die stecken da einfach drin. Genau. Ja. Und trotzdem, da merkt man wieder die Wichtigkeit der analogen Signalverarbeitung und Ausgangsstufen. Mhm. Ich glaube auch diese 4 parallelen Saber Ducks, die machen in vielen Wandlern ziemlich genau das, was wir bei Echophase eben gesagt haben. Die summieren ja beim Aufeinanderfalten am Ende ihre Spannungswerte auf, sodass wir richtig satte Leistung haben, die in die analoge Ausgangsstufe der Geräte reinfließt, was eben auch gegen Rauschwerte hilft und.
Es gibt übrigens auch einen symmetrischen Ausgang, das hatte ich vergessen zu sagen. Ja. Ne, das macht ja auch alles Sinn. Also das ganze Ding ist von vorne bis hinten durchdacht. Und wie gesagt, anhören, gucken, ist es mein Ding? Das gehört sowieso immer dazu, weil wir können ja als Magazin immer nur Anregungen geben und eine Richtung vorgeben. Denn das, was wir hören, bleibt natürlich irgendwo ein Stück weit subjektiv. Wir haben zwar die Erfahrung, wir haben auch Vergleichsgeräte durchaus da, aber das ist nicht die absolute Messlatte, die wir da machen. Wir können euch einfach nur, ja, wirklich an die Hand geben. Das Ding ist jetzt gerade wirklich spannend. Geht zu eurem Händler des Vertrauens und hört da einfach mal rein, weil es lohnt sich. So, das ist ja das, wo wir, hier, sagen wir mal, dem Spaß unseres Hobbys auch neue Impulse geben wollen und können. Dafür ist so ein Magazin einfach da.
Absolut. Eine Art erweiterter Momentaufnahme.
So ist es. Wir haben einen Lautsprecher drin gehabt, den du in der letzten Ausgabe, in der Ausgabe 11, schon angesprochen hast, als wir über die große Nubert Vorstufe gesprochen haben.
Ja.
Und zwar hast du dann gesagt, ist noch nicht da, aber kommt bald. Und es geht um die Nuseo, jetzt muss ich auch gucken, dass ich da die Benennung bei Nubert richtig habe, 15, korrekt?
Genau, die ganz große Nummer 15 haben wir.
Mhm. Das ist ein Aktivlautsprecher?
Ziemlich aktiv, ja.
Was kann er?
Der kann alles. Also im Grunde genommen ist das eine Komplettanlage. Kann man gar nicht anders sagen. Man braucht die Quelle seiner Wahl und man kann sie irgendwie anschließen. Das ist im Grunde genommen ist das Kernfeature an der Nuseo, dass die von Grund auf neu entwickelt wurde. Also Nubert hat gesagt, wir haben jetzt hier verschiedene Bausätze. Die letzten Aktivlautsprecher zum Beispiel waren ja abgeleitet von Soundbars, die entwickelt wurden. Da hat man gesagt, es funktioniert gerade auf der digitalen Seite. Die ganze Steuerung, die ganze Ansteuerung auch von Quellen funktioniert da so toll, weil das halt sehr konvenient ausgelegt ist, dass wir daraus Lautsprecher machen. Und diesmal wurde sozusagen die große schwarze Trennlinie gezogen und dahinter wurde alles neu entwickelt. Das heißt, die Verstärkermodule sind jetzt mit Sicherheit basieren, die auf sehr ähnlichen Modulen wie die Nupros und Konsorten an Bord haben, aber die sind halt neu zusammengeschachtelt, dass die entsprechende Leistungswerte für die neuen Modelle mitbringen. Die ganze Netztechnologie wurde neu gemacht. Vor allem wurden die Treiber neu entwickelt. Also Nubert hat sich hier kann man glaube ich wirklich sagen, nach Jahrzehnten von der alten Treiberbauweise verabschiedet, hat neue Membranflächen aus Carbon entwickelt. Das ist irgendwie so ein Carbon-Sandwich-Layer, das auch, wie man das jüngst häufiger sieht, so eine Karo-Musterung drauf hat. Ja. Mhm. Also Carbon-Gewebe, das gegenphasig irgendwie verwoben wird, sodass es extrem leicht, hohe Steifigkeit, ist ja immer dasselbe Ziel. Die ganz große Besonderheit an den Treibern ist, man hat zwischen der Antriebsspule, also hinten zwischen diesem Pappröhrchen oder Kunststoffröhrchen, wo die Antriebswicklung drauf ist, die in den Magneten läuft. Zwischen dieser kleinen Toilettenpapierrolle, nenne ich das immer. Und den eigentlichen Membranen ist ein kleiner Dämpfungsring angebracht. Da haben mir mehrere Nubert-Leute erzählt, das wäre so der Gamechanger gewesen. Die, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich haben die damit rumgespielt, wie können wir den Antrieb noch besser mit den Membranen verkleben und haben dabei gemerkt, hier haben wir was gefunden, da haben wir eine Dämpfung. Verzerrungen werden rausgedämpft. Gleichzeitig ist der Ring aber so steif, dass er die Antriebsenergie sofort auf die Membran überträgt.
Mhm. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Also ne, wird es dadurch nicht irgendwie ein Stück weit langsamer?
Also wir reden jetzt nicht von einem Moosgummi oder so, sondern es ist schon, das sieht schon aus der Entfernung. Ich konnte mir das Ganze mal von hinten anschauen. Wir konnten naturgemäß jetzt keinen der Treiber auseinanderreißen, um mir den Ring in die Finger zu kriegen. Das ist schon irgendwie ein sehr, sehr festes Material. Und trotzdem, ich meine, da sind ja zwei Klebeverbindungen dazwischen, verschiedene Elemente, die eben dämpfend wirken und Verzerrungen rausfiltern. Und das funktioniert hervorragend. Also der Lautsprecher hat eine Spielfreude, die ich von so einem großen Monstrum nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Die Lautsprecher sind mit, ich glaube, dreieinhalb Wege-Verstärker. Das bedeutet, es sind 4 Endstufen drin, die zusammengenommen so roundabout irgendwas um die knapp unter 700 Watt leisten pro Lautsprecher. Das eigentliche Geheimnis an dem Lautsprecher ist aber das digitale Innenleben. Also wir haben insgesamt, lass mich nicht lügen, es müssten 3 Digitalzugänge plus ein Analogzugang pro Lautsprecher sein. Pro Box kann man also Quellen anschließen. Irgendwie geht es mit der App auch, das macht nicht wirklich Spaß, aber es ginge theoretisch, die Master-Slave-Konfiguration zu wechseln. Also man könnte im Grunde genommen beide Lautsprecher voll belegen und könnte dann immer sagen, links ist jetzt Master und dann wechsle ich das irgendwann und sage, rechts ist jetzt Master und kann mehr Quellen anschließen, als Anschlüsse da sind. Ich glaube, ich persönlich würde dann eher nach hinten gehen und würde was anderes anschließen. Oder, wir hatten es ja in der letzten Ausgabe, man besorgt sich den NuControl-X dazu, den Vorverstärker, der eigentlich im unfassbar vollständigen Konzept der New Zeus überhaupt keinen richtigen Sinn macht, bis zu dem Moment, wo man sagt, ui, mir fehlen da 2, 3 Anschlüsse. Und dann kommt der Nu Connect ins Spiel, der all die Möglichkeiten, die in dem Lautsprecher sind, der bietet Basshöhenkontrolle, der hat eine Präsenzregelung. Das ist zum Beispiel fantastisch, das haben die mittlerweile echt toll raus. Es gibt einen Bassabschwächer und es gibt einen Präsenzregler, sodass ich abends, wenn ich wirklich noch mal einen Film schauen will, während die Familie schon im Bett liegt, nehme ich den Bass um 3 dB raus oder 6 dB, mache die Präsenz um ein paar dB hoch. Das sind 2 Tastendrücke direkt auf der Fernbedienung und bups, bin ich durch die Tür. Das ist hervorragend. Es gibt eine Raumkorrektur, die implementiert ist. Die funktionierte bei uns sehr, sehr gut, muss man sagen, obwohl der Hörraum naturgemäß mit seinem Akustik-Treatments jetzt nicht wirklich viele Probleme hat. Aber so die 2, 3 Raummoden, die aufgrund der Raumphysik ja immer da sind, die hat der Lautsprecher sehr, sehr gut erkannt und hat ja Gegenmaßnahmen ergriffen. Die App ist da vergleichsweise grob, also das ist jetzt kein Analyzer-Messequipment. Man sieht nur, die tut was, es wird eine kleine Korrekturkurve angezeigt und nachher klingt es ein bisschen griffiger.
Okay.
Ja, und da, was uns am allerbesten gefallen hat, ist, der Lautsprecher geht bis ins Kellerregister. Also der spielt wirklich, der gibt Frequenzen wieder im Tieftonbereich, dass es einem manchmal die Schuhe auszieht. Also das macht richtig, die kann richtig gute Laune machen. Durch ihr sehr, sehr flexibles Klangstellwerk kann man sie entsprechend der Wohnumgebung, man hat ja unter Umständen noch Nachbarn, kann man sie aber auch zähmen. Das ist hilfreich, weil insbesondere diese Raumkorrektur ist im Grunde genommen eine Basskorrektur. Also ich glaube, die reicht drauf bis 1 Kilohertz und dann endet zumindest die Anzeige des Analyzers in der App. Kleiner Dämpfer ist wie üblich. Es ist die Einmessungsautomatik ist nur für iOS. Jetzt erstmal vorgelegt. Ja. Das liegt daran, dass Apple seit 125 Jahren dasselbe Mikrofon verbaut. Das bedeutet, jeder, der Apple-Apps programmiert, kennt die Parameter und kann das direkt implementieren. Für alle anderen, also für Androids, gibt's so ein kleines USB-Mikrofon. Das kann man sich für ein paar Euro nachkaufen. Das ist nicht wirklich teuer. Und dann kann man die Messung durchführen und hat das in der Schublade liegen, falls man was korrigiert.
Völlig okay. So, also das macht den Garten dann auch nicht fett.
Muss ich sagen, also mit der Nubert habe ich, obwohl ich ja jetzt in Zeiten des Umzugs eigentlich Besseres zu tun gehabt hätte, über Gebühr viel Zeit im Hörraum verbracht. Das ist wirklich ein Spaßmacher.
Über Hörräume haben wir auch beim letzten Mal schon gesprochen und einige, du hast es gerade erwähnt, sind natürlich auch kleiner. Das heißt, ich favorisiere dann durchaus auch kleinere, tragbare Kompaktlautsprecher. Wir haben auch einen kompakteren jetzt mit im aktuellen Magazin, und zwar von Börresen.
Ja.
Das ist jetzt komplett anderes Konzept. Das ist eben ein Passivlautsprecher, ne?
Rein passiv, ja.
Ja, genau. Und kommt das Erlebnis an das ran, was du gerade geschildert hast?
Oder auf ist jeden das Fall anders? Nein, nein, es ist völlig anders, aber ja. Auf seine Art wirklich ebenfalls sehr anmachend. Also was Börresen hier mit den neuen X-Modellen, ich glaube, das hatten wir an dieser Stelle schon mal irgendwann erwähnt, haben die uns wirklich kalt erwischt, weil die letzten Jahre ging die Preisschiene bei denen ja steil nach oben.
Ja.
Gerade mit der im letzten Jahr vorgestellten 880er-Serie, da weiß man, das ist wirklich so eine Ultimativklasse. Mhm. Da geben die sich überhaupt keine Blöße. Jetzt haben die aber aus ihrer großen Lautsprecherreihe, die heißen einfach, es wird diskutiert, ob sie 0 oder O heißt.
Mhm.
Diese Lautsprechermodelle haben Pate gestanden, haben ihre Technik entliehen für die neue X-Serie, die wirklich für sehr, 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 sehr vertretbare Preise in den Handel kommt. Also zumindest für Börresen Verhältnisse sind die extrem günstig. Wir reden hier von, ich glaube, die X1, die wir im Test haben, kostet 5.000 Euro das Paar und 6.000 inklusive der sehr schicken Ständer.
Mhm.
Und die haben eben die Technik der Großen an Bord. Und was mir daran gefällt, ist, die großen Modelle, die sind, da gibt's überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ganz großartige Lautsprecher, aber die sind eben in erster Linie gestaltet für das Börresen-Ansus-AWK-Habitat. Mhm. Also die spielen vor allem mit ihren eigenen Spielpartnern exzellent. Darüber hinaus muss man immer gucken, finde ich jetzt eine Röhre, die ein bisschen antreibt oder Lebendigkeit reinzaubert und so. Da hatten wir auch schon bei einer Z05 ein exzellenter Lautsprecher, hatten wir auch Matches, die nicht so hundertprozentig funktioniert haben. Und das ist bei diesen X-Modellen eben nicht der Fall. Die sind als kleine, erschwingliche Serie, sind die sehr auf Convenience gezüchtet, haben Impedanzen etc. pp., mit denen sehr, sehr viele Verstärker klarkommen. Und das zaubert ab dem ersten Moment so eine gewisse Lebendigkeit rein, die einen sofort in die Musik zieht. Gemacht sind die natürlich in erster Linie für die Axis-Modelle. Die haben ja vor ungefähr im Jahr haben wir ja diese kleinen Komplettanlagen vorgestellt, 3 an der Zahl, Forte 1, 2, 3 oder heißen sie 3, 5, 7. Ich weiß es gerade nicht, wie die Nummerierung ist. Da habe ich die auch schon hören können. Das war die große Schwester, die X2, habe ich mal bei HiFi Bamberg gehört, mit einem Axis Forte. Das ist unglaublich. Also das macht wirklich richtig gute Laune. Das ist so eine Kette, die stellt man hin und weiß, damit kann ich jetzt erstmal für eine ganze Zeit glücklich werden.
Wir haben ein Thema auch schon mal kurz angesprochen, weil du da warst. Eine Marke, die uns schon seit Jahrzehnten begleitet, auch im Fernsehbereich sehr lange ein ganz großes Ding war, die Firma Löwe.
Ja.
Und wir haben vorhin von einem Verstärker gesprochen, vom Accuphase mit 600 Watt an 4 Ohm und hatten sofort diesen Boliden im Hinterkopf. Jetzt habe ich hier ein Specsheet, da steht auch 2x600 Watt.
Ja.
Ist der Löwe auch so ein Bolide?
Der ist ein Bolide, ja, auf jeden Fall. Also es ist ein kleiner Bolide, muss man ganz klar sagen. Allerdings, wer das kennt, der weiß, Class D Wattleistung verhält sich immer etwas anders. Denn Class D Verstärker sind ja im Grunde genommen reine Stromdurchsetzer. Das heißt, was das Netz an Leistung zur Verfügung stellt, das können die auch umpumpen. Würde ich einen Class D Verstärker ohne Netzteil direkt an die Steckdose anschließen, dann hätte ich, keine Ahnung, 3 Kilowatt Leistung auf der Endstufe. Wir haben das schon geschafft, auch Noob Power D ist das, glaube ich. Ganz genau. Okay. Das ist die Class D Endstufe von denen. Die hatten wir mal seinerzeit mit 3,5 Kilo. Also die Messtechnik musste abgebrochen werden. Die Messung musste abgebrochen werden, weil die Widerstände angefangen haben zu kokeln und komisch zu riechen.
Das ist der Übergang zwischen HiFi und Schweißen dann, ne?
Ja, ganz genau. Und das ist aber trotzdem, muss man sagen, die Leistung ist da. Aber man merkt das auch schon an den Leistungsangaben, die der Hersteller durchreicht. Da gibt's ganz viele unterschiedliche Zahlen. Da ist mal von 2x1200 Watt die Rede, dann an anderer Stelle, das ist der häufigste Wert, wird von 2x600 Watt gesprochen und wieder an anderer Stelle steht mal was von 2x300 Watt.
Okay.
Und das liegt einfach daran, dass in so einem kleinen, also wir reden hier von einem Verstärker, der ist wirklich 20x20 Zentimeter groß, ist kaum 8 Zentimeter hoch. Das heißt, ich kann den überall hinstellen. Der wird im Betrieb entwickelt er praktisch keine Temperatur. Das Gehäuse ist relativ leichtes Kunststoff. Das ist ein Minuspunkt für jemanden, der auf Ästhetik steht.
Ja.
Klipp und klar. Vorne an der Front ist eine Leuchtleiste und das war's. Mehr gibt's nicht an Bedienelementen. Mhm. Trotzdem ist das ein Vollverstärker mit allem drum und dran, mit zumindest einem Analogeingang und einer ganzen Menge netzwerkbasierter Digitalmöglichkeiten. Und da reden wir, in aller Regel sind die Werte, die die Hersteller da angeben, die Impulsleistung. Das bedeutet, wenn mal richtig Pfeffer kommt, eine Kesselpauke oder irgendein ultratiefer Impuls in elektronischer Musik, dann kann die eben ordentlich Leistung zur Verfügung stellen, aber danach bricht die wieder ein auf ihre Standardleistung. Ja. Mhm. Wenn wir bei Echophase von 2x600 Watt reden, dann kann ich da ein Sinussignal drauflegen.
Der bleibt,
und die gibt die 2x600 Watt permanent aus. Das würde der, ich glaube, da würde ich den kleinen Multiroom Amp, heißt da von Löwe, ziemlich schnell mit kaputt machen. Mhm. Der hat andere Stärken und die liegen in erster Linie in der Integrierbarkeit. Also er ist eben winzig klein, lässt sich überall verstecken. Dann habe ich auf der Rückseite, das hatten wir damals schon erwähnt, eine Mono-Taste.
Ja.
Das ist ein Verstärker für 999 Euro mit richtig guten Leistungswerten und er klingt vor allem lebendig und sehr natürlich. Und ich drücke die Mono-Taste und habe eine Biambient-Kombination für unter 2000 Euro.
Okay.
Das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen, der gerne mit sowas rumspielen möchte, ist das spannend. Toll ist auch, dass wenn man die Mono-Funktion aktiviert, falten sich die beiden Eingänge auf. Also wir haben wieder genau den Kanon von vorhin sozusagen. Mhm. Die Eingangsstufe verdoppelt ihre Stromstärke, weil die beiden Eingänge einfach aufgefaltet werden und ich muss mir keine Gedanken machen, was ich jetzt wo anzuschließen habe. Das ist bei der Echophase, die hat natürlich auch Brückenmodi und Beamping-Mode, den ich hinten umstellen kann. Da muss ich dann wissen, in dem Moment, wo ich die aktiviere, wird, glaube ich, nur noch der linke Eingang belegt. Der rechte ist dann tot.
Ja.
Und so, das gibt's bei Löwe nicht. Da schließe ich alles irgendwie an die Endstufe an, drücke die Mono-Taste und die Signale kommen durch. Sehr, sehr konvenient. Was ich auch fantastisch fand, ist, die hat Equalizer, die hat eine individuelle Eingangsvorpegelung. Also ich kann die digitalen wie analogen Quellen, kann ich so ein bisschen plus, minus 2 dB regeln. Alles wird über diese Leuchtleiste an der Front kontrolliert, die Panoramaregelung. Das sind nur irgendwie 12 Segmente. Ich dachte da am Anfang, na. Das ist aber nicht wirklich praktikabel. Aber ich muss zugeben, ich habe mich da in der Praxis eines Besseren belehren lassen, weil das funktioniert großartig. Und das Coolste daran, das habe ich auch im Artikel geschrieben, ist, man guckt nicht auf das dämliche Display und macht jetzt statt minus, ich bin da wirklich so ein Ordnungsfanatiker, ich kann keine minus 12,5 dB einstellen. Ich mache dann immer minus 13 oder minus 12, ist mir noch lieber, weil es eine runde Zahl ist. Und klingt jetzt beknackt, aber ich weiß, es geht vielen Leuten so, dass die mit krummen Werten ein Problem haben. Und man hört hier wirklich hin, stellt das Panorama so ein, wie es gut klingt und legt die Fernbedienung wieder zur Seite. Das ist tatsächlich so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Nein, das funktioniert hervorragend. Also der Löwe Amp hat es mir wirklich angetan, auch weil wir damit mal wieder was wirklich schön Günstiges im Test hatten, was in der Praxis alle Erwartungen überboten hat. Ich glaube, so lässt er sich am besten zusammenfassen.
Anschließen muss man ihn trotzdem an Strom und das haben wir ja alle, das Thema Strom, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen und gibt auch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Von Inakustik gibt es auch wieder eine Möglichkeit, ein Netzverteiler, ein Stromfilter quasi, die Powerstation AC4500. Würdest du die vor den Löwe hängen oder eher von Echophase oder wo würdest du die einsetzen? Wo siehst du die?
Das ist genau der Punkt, die sehe ich an beiden Stellen. Also die macht mit ihrer Preisgestaltung, weil das ist wirklich, die hat Referenz im Namen und das meint die auch wirklich ernst, wird sich die niemand als Add-on zu einem Löwe-Verstärker kaufen, weil ich glaube, die kostet mindestens das Vierfache von dem Amp. Das Geheimnis ist aber, dass, und das hat uns so begeistert an diesem Filter, beziehungsweise Strom, es ist ein Netzverteiler und ein Stromfilter. Das, was man will, weil er ist modular aufgebaut. Es gibt unterschiedliche vorkonfigurierte Auslieferungszustände, dreimal Analogfilter, dreimal Digitalfilter oder zweimal Analog, zweimal Digital, zweimal Pass-Through. Also es gibt auch die Möglichkeit, ein reines Durchschleifmodul einzubauen, das den Strom durchreicht an Steckdose Nummer 5 und 6 zum Beispiel. Je nach individuellem Setup lässt sie sich also konfigurieren. Da ist, habe ich mir damals schon vom Hersteller erklären lassen, als wir uns das erste Mal über das Gerät unterhalten haben. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, die sich jetzt mit 6-mal Digital-Filter-Modul zu bestellen, aber die haben so viele vorkonfigurierte Varianten, dass man da zu einer der 3, 4, 5, 6 Stangenausführungen greifen wird. Das kommt eher selten vor, dass sich da jemand was Spezielles bestellt. Man kann aber jederzeit, man kann die Module anpassen. Von außen ist es ein wertig gemachter schwarzer Kasten. Was erwartet man da? Ja, gut. Und von innen ist es wirklich State of the Art mit dicken, fetten Stromschienen, die die Masseleitung etc. pp. Auch die Stromleitung übernehmen. Die Module sind in so Baugruppenträger eingesteckt. Das macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Und es muss herausragend funktionieren. Ich muss zu meiner Schande gestehen, auch das ist etwas, die konnte man noch nicht im eigenen Hörraum ausprobieren. Mhm. Das wird auch noch eine Weile dauern. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann der wieder vollends funktionsfähig ist jetzt in den neuen Redaktionsräumlichkeiten. Aber das werden wir uns sicher noch mal zu Gemüte führen. Die Wirkung ist wohl exzellent, wie der Kollege nach eingehenden Tests mitgeteilt hat.
Ich wollte ja auch gerade sagen, also wir sind ja auch, und das ist der Vorteil dann, es ist gut, so einen Hörraum zu haben, den brauchen wir auch, aber grundsätzlich sind wir auch ohne den funktionsfähig, weil wir ein Autorenmagazin sind und ja. Unsere Autoren in der gewohnten Umgebung, wo sie jahrelange Hörerfahrung mit haben und auch durchaus täglich Musik hören, natürlich vielleicht noch besser auf Nuancen eingehen können, als wenn man jetzt in einen standardisierten Hörraum geht, wo auch das Equipment relativ häufig natürlich wechselt, ne, weil wir immer was Neues kriegen, weil wir
das
es auch
genau ist der Punkt, ja.
Das ist dann wirklich auch der Grund, warum es eben diese Unterschiede gibt. Wir machen beides, aber grundsätzlich das Schreiben passiert bei den Autoren und dann quasi in der sehr, sehr, sehr gut gewohnten Umgebung, weil Neutralität im Audio, wir haben vorhin drüber schon gesprochen, ist immer schwierig, aber eine große Vergleichbarkeit, auch gerade aus Sicht der Schreiber, ist, glaube ich, hier gegeben und deswegen behalten wir es auch so bei. Du musst aber trotzdem was anderes natürlich auch schreiben und wir schreiben auch andere Themen, nämlich wir sind ja auch reportagig unterwegs. Wir fahren zu Händlern, wir fahren zu Herstellern, wir haben Reportagen aus der Fertigung. Dieses Mal warst du unterwegs bei einem Händler, bei einem besonderen Händler. Was war da so besonders?
Das Besondere daran ist, dass es sich im Grunde genommen um ein ziemlich betagtes Konzept handelt, das der allerdings mit unglaublicher Liebe zu neuem Leben greift, könnte man jetzt fast sagen. Es geht um Rübenburg Analog Audio. Der Jürgen Schulze ist oben in der Gegend ist in so einem Halbkreis umrum, erstrecken sich Lüneburg und Celle ist da irgendwo in der Nähe und Salzgitter. Okay. Mhm. Das ist da oben in dieser, wer das früher mit den Castor-Transport-Demonstrationen mitgekriegt hat, der weiß ziemlich genau, wo der ist. Also auf dem platten Land da in der Danneberger Ecke. Ja. Ein bisschen abgelegen, aber wenn man sich das ein zweites Mal anschaut, ist der verdammt nah an Hamburg dran und an einigen großen Metropolen und ist generell auch von der A7 aus gut zu erreichen.
Und Analog-Audio heißt ausschließlich analoge Quellen?
Nicht ganz so ausschließlich, weil er natürlich dann und wann mal Anfragen hat, was Digitales vorzuführen. Gibt es im Haus irgendwo in der Ecke steht noch ein DA-Wandler rum, falls es einer braucht. Ja, ja. Aber ansonsten macht er unter dem Label Rübenburg auch eigene Plattenspieler. Mhm. Da geht es in erster Linie um die Holzverarbeitung, um die Furniere, um die Tellergestaltung und so weiter und so fort. Ich glaube, die ganze Antriebsmimik und die Tonarme, die kauft er in der Regel zu. Mhm. Und der ist wirklich ein Analogliebhaber vom Allerfeinsten. Hat mir innerhalb von 7 Minuten hatte ich da irgendwie mehrere Dutzend Sammlerstücke an Schallplatten im Gesicht, die ich noch nie gesehen habe. Und dann teilweise hat er alles auch doppelt und dreifach wenn es die Platten mal in unterschiedlichen Ausführungen und so gab. Also da merkte man schon, der ist da nicht nur, der hat nicht einfach den Laden so benannt, sondern der lebt das auch. Mhm. Und das sieht man auch in der Umgebung, weil das ist alles, Rübenburg bezieht sich auf das Gebäude, in dem er drin ist. Das ist eine sogenannte Rübenburg. Das sind wohl Bauernhäuser, mit denen die Landwirte vor ungefähr 120, 130 Jahren angefangen haben, den alten Gutsherren so eine lange Nase zu machen, weil damals eben die Rübe, die Zuckerrübe aufkam. Die in Deutschland wohl in 1, 2, 3 Regionen besonders gut. Und dann kamen die Herrschaften, aufgrund des steigenden Zuckerbedarfs damals, kamen die Herrschaften zu ziemlichem Reichtum und haben sich dann Prachtvillen gebaut, also Prachtlandhäuser, die man da oben in Norddeutschland wohl relativ häufig findet, und die nennt man dann Rübenburgen. Ja, so ein bisschen Geschichtsunterricht noch
gelernt.
Und da gibt's in der ersten Etage 3 bzw. 3,5 Hörräume. Der halbe ist so ein privates kleines HiFi-Zimmerchen, wo er seine erste HiFi-Anlage von Anno Dunemals noch rumstehen hat, zusammen mit Transrotor-Lautsprechern, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Ach,
kann man sich im Magazin sind Fotos davon, kann man sich da anschauen. Und die Hörräume sind sehr, sehr liebevoll gestaltet. Und vor allem ist das eben, ich sagte ja eingehend, dieses Konzept des Wohnraumstudios. Also das sind, im Grunde genommen sieht das der Herr Schulze auch als seine privaten Hörräume. Und die sind ausgefeilt bis ins kleinste Detail. Alles steht auf Füßchen, die Lautsprecher stehen an genau der Stelle, wo sie stehen müssen und. Man merkt einfach, da ist mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail jeder einzelne der grünen, sehr grüne Räume, wer die Geschichte im Heft sieht, weiß sofort, was ich meine. Die sind alle ganz, ganz toll gestaltet. Und das ist wirklich ein Erlebnis, da von Zimmer zu Zimmer zu gehen, weil das ist ein mittelgroßer, ein ganz großer und ein vergleichsweise kleiner Raum. Die haben auch jeweils unterschiedliche Klangsignaturen. Und man merkt die Anlagen, die teilweise sehr ähnlich sind, die entfalten sich da auf eine völlig andere Art und Weise. Also man merkt bei ihm sehr, sehr deutlich, dass die größte Komponente, die man sich zulegt, der Raum ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch im letzten Interview so besprochen mit der Jana Stadelbauer. Da ging es ja um den Klang im Raum oder der Raum, der für ganz viele HiFi-Freunde, High-Ender auch eine große Rolle spielt. Und ja, wenn man es natürlich so leben kann, wie in so einem Analog-Audio-Studio, ist es ein Traum, würde ich sagen. Und ist auch was, wo man sich einfach genüsslich hinsetzen kann. Und wahrscheinlich, wie lange warst du da? Wahrscheinlich länger als gewollt.
Auf jeden Fall, ja. Ich muss zugeben, eigentlich hatte ich den Plan, ich fahre mal hin, mach schnell ein paar Bilder und wir telefonieren danach nochmal in Ruhe, weil ich war auf dem Heimweg. Kann man sich vorstellen, von München aus, wo wir sitzen, ist jetzt die Umgebung von Hamburg nicht der nächste Weg. Ich habe das sozusagen auf der Rückfahrt von den norddeutschen HiFi-Tagen mitgenommen. Und hatte noch einen verdammt weiten Weg vor mir und bin trotzdem ewig da geblieben. Also genau wie du sagst, man verliert sich da einfach so ein bisschen und schnuddelt über dies und das und jenes und kommt vom Stöckchen aufs Hölzchen.
Es ist ja so, also ich sag mal, das ist tatsächlich das, was unser Hobby ja auch leisten kann, ein Stück weit Wellness, also Wohlfühlen mit dem, was man macht, was man da gerade erlebt, was man genießt. Das soll natürlich auch lange so bleiben, und das hängt auch ein Stück weit von der musikalischen Quelle ab. Du hast gerade gesagt, da im Rübenburg Analog Audio geht es natürlich um analoge Quellen mit ein bisschen digital. Wenn digital, gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, CD-Qualität, also unkomprimiert oder Hi-Res oder vielleicht doch MP3. Zu diesem Thema gibt es eine Studie, und zu diesem Thema gibt es natürlich auch diverse Anbieter. Es werden auch immer mehr tatsächlich, die mindestens CD-Qualität anbieten im Streaming-Sektor. Und wir haben uns mal, beziehungsweise ich habe mich mal zusammengesetzt mit Mareile Heinecke. Die ist von Kobos, dem Streaming-Anbieter, der seit 2007 schon Hi-Res anbietet. Und wir haben anlässlich des Welttags des Hörens, der ist immer Anfang März jedes Jahr, zusammen gesprochen zum Thema Hörgesundheit. Und hat denn die Klangqualität, die digitale Auflösung, etwas damit zu tun? Und in dieses Gespräch, wo ich Mareile Heinecke auch eingangs nochmal vorstelle, hören wir jetzt mal zusammen rein. Jetzt bin ich verbunden mit Mareile Heinecke, die ist Country Managerin Germany beim Streamingdienst Kobas. Ich glaube, Kobas ist die richtige Aussprache, korrekt?
Genau, das ist die richtige Aussprache.
Herzlich willkommen hier in der digitalen Leitung zum Fidelity Podcast. Wir haben uns überlegt, einmal über Hörgesundheit zu sprechen und auch darüber, dass es einmal im Jahr einen Welttag des Hörens gibt. Da geht es tatsächlich um gesundheitliche Aufklärung. Da geht es darum zu gucken, was machen wir mit unserem Gehör und wie können wir es schützen, damit wir auch dauerhaft auch im Alter noch gut hören können. Die Weltgesundheitsorganisation steckt dahinter, auch der Bundesverband Hörsysteme Industrie. Das sind jetzt Hörsysteme, die nicht die klassischen Kopfhörer sind, die wir zum HiFi-Hören hören, sondern eben auch Hilfsmittel für hörgeschädigte Menschen. Bei Cobas schon lange das Thema hochauflösende Musik, das heißt also eben nicht datenreduzierte Musik, auch mit so einem Grundqualitätsanspruch, eben da Musik zu haben, wo alles drin ist. Hat denn diese Audioqualität auch Einfluss auf unsere Hörgesundheit vielleicht?
Ja, das haben Sie im Prinzip schon gut vorweggenommen. Also die Audioqualität, die wir anbieten, wir nennen das ja verlustfreie Audioqualität, also lossless im Englischen, in der unser ganzer Katalog mindestens verfügbar ist, wenn nicht sogar darüber hinaus. Also in High-Risk-Qualität bieten wir ja auch einen Großteil unseres Kataloges an. Und die verlustfreie Audioqualität bringt es natürlich mit sich, dass ja keine Lücken zu schließen sind. Also im Gegensatz zu dem MP3-Format, wo es vorkommt, dass Nuancen in der Musik verloren gehen, wo die Musik im Prinzip bildlich gesprochen ja schwammig ist, schummrig und nicht mehr klar erkenntlich, in Anführungszeichen. Da wird dann das Gehör gefordert, die Lücken sozusagen zu schließen und das Ganze zu komplettieren. Bei der verlustfreien Musik, die wir anbieten, eben nicht der Fall. Das Ganze wird einem sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert, alles ist da und man kann sich entspannt zurücklehnen und das Gehör sich berieseln lassen von der Musik.
Ja, also Stichwort Entspannung heißt, wenn ich datenreduzierte Musik höre, ist es auch für mich als Hörerin, als Hörer anstrengender?
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein immer größer wird, aber trotzdem wenn wir von visuellen Formaten sprechen, das für alle Leute ganz selbstverständlich ist, dass wenn wir in Ultra-HD Filme gucken, dass das sehr viel angenehmer ist für das Auge, als einen verpixelten Film, ein verpixeltes Foto anzugucken, wo man sich anstrengen muss, um zu erkennen, was überhaupt drauf zu sehen ist. Da ist dieses Anstrengen wirklich sehr, sehr viel bewusster erlebbar, denke ich. Und beim Hören nehmen wir das vielleicht noch zu sehr hin oft, dass das nicht ganz so gut erkennbar ist und wir unseren Teil dazu beitragen müssen, um die ganze Rhythmik, die ganze Melodik, die ganze Klangpalette alles wahrnehmen zu können. Aber ich merke auch, und das haben wir jetzt auch in der Studie festgestellt, die wir durchgeführt haben in Frankreich mit der Le Semaine du Son, das ist ein Verein der UNESCO, der das angestoßen hat, dass das Bewusstsein für diese Hörproblematik immer größer wird, gerade auch bei jungen Leuten.
Ändert denn auch die Qualität jetzt, wenn wir von den verlustfreien und verlustbehafteten Audioformaten sprechen, meine Einstellung zur Hörlautstärke? Dann kommen wir ja wieder quasi zur wirklich realen Gesundheit.
Ja, genau. Das ist dann so der typische Reflex, den man hat. Ich verstehe es nicht gut genug und dann schalte ich lauter, um besser zu hören. So. okay. Auch oft in Verbindung, wenn man Musik hört und die Umweltgeräusche noch dazukommen und dann möchte man die ausschalten und hat vielleicht keine Kopfhörer, die Noise Reduction haben, also die den Sound drumherum unterdrücken, dann stellt man lauter und lauter, damit man wirklich in der Musik versinken kann, um die Umweltgeräusche nicht mehr zu hören. Und das ist dann wirklich, ja, da kommen wir rein in dieses ganz ungesunde Hörverhalten, was man lieber auslassen sollte.
Das heißt also, dauerhafte Beschallung mit 70 dB plus ist ja auch nachweislich nicht besonders gut für unser Ohr. Ja. Und viele von uns, glaube ich, gehen auch zu Konzerten mit einem ordentlichen Gehörschutz und solchen Sachen. Das heißt, dann sollte das bei dem Musikkonsum vielleicht auch nochmal sinnvoll genutzt werden, indem ich dann eben vor allen Dingen, also der Grund für die datenverlustbehafteten Formate war ja auch die damals geringe Bandbreite im Internet.
Damals ist gut, weil in Deutschland ist das heute ehrlich gesagt immer noch ein großes Problem. Also wir sehen das im Vergleich der Märkte, in denen wir tätig sind, dass gerade wenn man im mobilen Datennetz sich befindet, dass es in Deutschland einfach auch sehr viel teurer ist als im europäischen Ausland, die Datenmenge, die man dafür braucht, gerade für High-Risk-Streaming. Und selbst im WLAN-Netz gibt es ja leider immer wieder die Ecken, nicht nur auf dem Dorf, sondern auch in Großstädten, wo Glasfaseroptik noch nicht angekommen ist. Und Bandbreite ist leider in Deutschland immer noch ein größeres Thema als in anderen Ländern.
Spielt das auch eine Rolle bei der Entwicklung Ihrer Apps bei Cobas zum Beispiel? Gibt es da Möglichkeiten, auch bei halbwegs nicht so schneller Bandbreite oder nicht so hoher Bandbreite lossless hören zu können?
Ja, natürlich, man kann immer runterschalten. Ne? Also man kann sogar auf MP3-Qualität runterschalten, wenn man das möchte. Die bessere Lösung ist wahrscheinlich, sofern man im WLAN-Netz ist, die Musik lokal runterzuladen auf sein Gerät und dann kann man danach im Prinzip ohne Internetverbindung die Musik auch konsumieren. Ne? Im Flugzeug zum Beispiel, ganz klassischer Fall. Ja.
Und da, also okay, das ist möglich. Das heißt, also ich bin nicht unbedingt abhängig von der Internetbandbreite,
was
das
angeht. Nein, genau.
Wenn wir von Flugzeug sprechen, von Nebengeräuschen, von dem, wie ich auch Musik konsumiere, da gibt's ja die Berieselung, die wir zu Beginn auch besprochen haben, und das gezielte Hören. Macht das da auch nochmal einen Unterschied aus Ihrer Sicht, wie ich dann Musik konsumiere, beziehungsweise aus welcher Datenquelle?
Also wir sehen bei Cobas ganz eindeutig, dass die Leute, die zu uns kommen, wirklich dieses aktive Hören wollen. Ne? Deswegen suchen die bei uns auch die ganzen, das Ganze, was wir darüber hinaus über das Hören anbieten. Also die redaktionellen Beiträge, die wir liefern, die digitalen Booklets, die Metadaten zu den Tracks. Also die Leute, die beschäftigen sich dann wirklich mit dem Album, und ich sage hier auch ganz explizit Album, dass sie anhören wollen. Wobei wir natürlich auch Playlists bereitstellen, wie alle anderen Service. Aber der typische Cobas-Kunde, würde ich jetzt einfach behaupten, kommt zu Cobas, um sich ein Album anzuhören, das digitale Booklet dazu aufzurufen, sich die Artikel dazu durchzulesen, die wir bereitstellen, die Rezension, eventuell auch ein Künstlerinterview mit dem Künstler, um die Entstehungsgeschichte um das Album herum nachzuvollziehen. Und das ist wirklich so die Creme de la Creme des aktiven Hörens im Prinzip. Also mehr geht nicht. Und das Pendant wäre dann jemand, der in der Metro sitzt mit In-Ear-Kopfhörern, die keine gute Qualität erlauben und ja im Prinzip sich nebenbei berieseln lassen, wahrscheinlich noch mit einer KI-generierten Playlist, die er nicht selbst erstellt hat, sondern die ihm vorgestellt wurde, präsentiert wurde. Also da sehen wir ganz deutlich die Unterschiede. In dem Fall positionieren wir uns dann wirklich auf der Seite der Plattform, die sich an die aktiven Hörer wendet, die wirklich die große Liebe zur Musik haben und dann das ganze Rundumpaket möchten.
Sie sind ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 2015 bei Cobas und kommen aus einem ganz anderen Bereich. Ja. Wo war dann quasi auch dieser Erlebnis oder dieses aktive Hören bei Ihnen auf einmal da, was vielleicht vorher nicht da war? Hat Sie das geprägt, dass Sie dann gewechselt haben aus einer komplett anderen Branche?
Genau, also auch wenn ich beruflich nicht aus derselben Branche kam, war Musik eigentlich immer ein bestimmter Teil meines Lebens. Mhm. Also, selbst wenn ich selbst keine aktive Musik betreibe, dann läuft bei mir immer Musik. Und das eigentlich von Kindes an, das kenne ich aus meinem Elternhaus, dass immer das Radio lief, dass ich immer mich dafür interessiert habe, was ist in den Charts, mich für Diskografien interessiert habe. Und deswegen war die Umstellung dann eigentlich nicht so groß. Ich habe dann eigentlich meine Leidenschaft eher zum Beruf gemacht. Das Einzige, was hinzugekommen ist, ist tatsächlich die Sensibilität für die Qualität. Weil ich vorher auch dachte, ich kann mir Musik auf YouTube anhören und dann mit so ein MP3-Ripper
auf meinem Festival. Ja, genau.
Also all diese ungesunden Dinge habe ich auch gemacht und habe auch gedacht, das geht schon irgendwie, bis ich dann mich an Lossless durch Cobas einfach damit in Berührung gekommen bin und dann wirklich gemerkt habe, wie groß der Unterschied ist. So. Von MP3 zu Lossless finde ich den Unterschied enorm. Und heute kann ich auch nicht mehr zurück. Also wenn ich jetzt MP3-Musik höre, dann denke ich, oh nee, das möchte ich nicht, weil ich ja weiß, wie dieselben Stücke jetzt in Lossless klingen können. So.
Inwieweit kann das auch den High-End-Bereich, den Hi-Fi-Bereich unterstützen, dass eben solche Formate überhaupt verfügbar sind? Interessanterweise ja immer noch nicht bei allen Diensten.
Ja, wobei das wahrscheinlich demnächst kommen wird. Also ich glaube, es ist gut, wenn alles da ist. Also wenn man die Wahl hat als Nutzer und sich wirklich zu entscheiden, welchen Weg man gehen möchte, vielleicht reicht ja auch den meisten Leuten die MP3-Qualität, was ich total in Ordnung finde, wenn das für ihren Anspruch und für ihre Musiknutzung ausreichend ist. Und deswegen finde ich es gut, wenn es dann solche Alternativen auch gibt. Ne? Also man muss die jetzt nicht alle ausmerzen. Aber für diejenigen, die halt anspruchsvoller sind und gerade dieses aktive Hörerlebnis suchen, was so ein bisschen im Kinobesuch vielleicht gleich kommt, wenn man abends eine Platte auflegt und dann wirklich ein Album von A bis Z durchhört, den Hörern möchten wir halt auch gerecht werden. Und ich glaube, es kommt auch auf das Genre an, das Sie angesprochen haben. Ich glaube, es gibt in einigen musikalischen Genres wirklich Nuancen, die viel besser zum Tragen kommen durch Lossless oder sogar High-Risk-Musik. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, vielleicht im Rap-Hip-Hop-Bereich ist es ein bisschen weniger relevant.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, es macht einen Unterschied, ob wir jetzt verlustbehaftet oder eben lossless hören. Es macht auch einen Unterschied in unserem Konsum, weil wir gegebenenfalls auch leiser gut die Musik genießen können und weil wir vielleicht auch über höherwertiges Equipment das genießen können, was auch wieder die Möglichkeit gibt, den gleichen Genuss oder einen hohen Musikgenuss bei geringer Lautstärke zu haben, weil eben meine Wiedergabekette, mein Kopfhörer, mein Lautsprecher das auch eben bei leisen Lautstärken sehr gut hervorheben kann. Und insofern, naja, vielleicht ist es doch unsere Branche, / die Musikindustrie plus die Wiedergabe- und Unterhaltungselektronikindustrie dazu in der Lage, Menschen mit ihrem Gehör gesund zu erhalten und natürlich zusätzlich auch Freude zu machen. Das ist ein bisschen euphemistisch, was ich jetzt gerade sage, glaube ich, weil ich natürlich einen Bias habe und Sie natürlich auch einen Bias haben. Wir kommen beide aus dem Musikbereich und wollen das natürlich auch weiter so leben. Was ist abschließend vielleicht Ihr Fazit? Wie sollte ich herangehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auf der einen Seite weg vom Fastfood, ich kümmere mich um meine eigene Gesundheit. Was ist der beste Weg vielleicht, um die Hörgesundheit, ja, ein bisschen zu fördern durch meinen Musikkonsum?
Ja, erstmal das Bewusstsein, glaube ich, ne? Also da, indem Sie die Frage stellen, ist das ja schon da, das ist schon gegeben. Dann ist es auf jeden Fall, wir haben gerade dazu im Zusammenhang mit der Studie die klassischen 5 Tipps veröffentlicht. Also das ist einmal das, was wir angesprochen haben, nicht zu laut hören, nicht zu lange hören, also dass man zwischendurch auch immer mal Pausen einlegt, dass man in der guten Audioqualität hört und damit einhergehend auch mit dem richtigen Equipment, was die Audioqualität nutzen kann. Und das Letzte ist, dass man regelmäßig, vor allem wenn man älter ist als 50, sich testen lassen geht. So. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass die Aufklärung so ein bisschen fehlt. Also wieder zurück zu den visuellen Formaten, da ist das komplett gegeben. Und auch was die Augengesundheit angeht, also ich glaube, es ist für uns viel natürlicher, zum Optiker zu gehen, wenn wir das Gefühl haben, wir können nicht mehr so gut sehen. Es ist viel natürlicher, eine Brille zu tragen als ein Hörgerät. Also das Verständnis ist irgendwie noch nicht so angekommen in der breiten Masse. Und dass die meisten Leute auch nicht mit Dezibelzahlen anfangen können. Also sie haben eben gesagt, mehr als 70 Dezibel sollte vielleicht nicht sein. Ich habe gelesen, dass man, glaube ich, nicht vor allem nicht höher als 100 gehen sollte, aber keiner kann was damit anfangen. Also was ist wirklich 100 Dezibel? Ich glaube, das entspricht einem LKW, der an einem vorbeifährt. Also bei 100 Dezibel soll man immer noch in der Lage sein, ein Gespräch führen zu können. Und in Frankreich haben wir festgestellt mit der Studie, die wir durchgeführt haben, dass die Semaine de Son, die jetzt mit der UNESCO zusammenarbeitet, gerade an einem sogenannten, ja, so einem Nutri-Score im Prinzip für alles, was Audio ist, arbeitet. Also dass dann gekennzeichnet wird, was wir aus dem Lebensmittelbereich kennen, von A bis E. E ist dann ganz schlecht, dass man weiß, okay, das ist fürs Ohr noch gut tragbar, das ist noch gesund, oder da geht's dann in den weniger gesunden Bereich. Also ich glaube, die Aufklärung fehlt und aber mit dem Bewusstsein, dass immer mehr in die breite Gesellschaft findet, ist schon mal der erste Schritt getan.
Vielleicht schaffen wir es ja auch mit unserem Fidelity-Podcast. Genau, ich hoffe es zumindest. Vielen Dank an Mareile Heinicke. Sie ist Country-Managerin Germany beim Streamingdienst Cobas und seit 2015 mit dabei. Hört gerne Alben, hört gerne tolle Musik. Vielen Dank fürs tolle Gespräch.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Da haben wir ein bisschen was gelernt in Sachen Hörgesundheit. Ich fand es ganz interessant, wo diese Analogie zum Sehen. Wo alle sagen, ich brauche auf jeden Fall 4K. Jeder geht sofort zum Optiker, wenn er nicht vernünftig sieht oder holt sich eine Lesebrille, wie auch immer. Wenn wir mit dem Hören Probleme haben, ja, also entweder vertuscht man das oder man nimmt es erstmal gar nicht wahr, weil unser Gehirn ja auch in der Lage ist, Dinge auszugleichen. Aber dieses Bewusstsein dafür, finde ich schon irgendwie, das ist, glaube ich, was man aus diesem Gespräch lernen kann, was einem vielleicht auch weiterhilft. Und ich glaube, viele unserer Hörer sind sich natürlich auch dessen bewusst, wie wichtig das Gehör ist, natürlich für unser Hobby unabdingbar. Fand ich also da wirklich ganz spannend, was sie uns mitgeteilt hat.
Tatsache, ja. Das ist ein sehr, sehr facettenreiches Thema. Also es ist vor allem der Punkt, dass unser Gehirn fähig ist, natürliche, muss man ganz klar unterstreichen, Gehörschäden zu kompensieren. Zum Beispiel ich habe jetzt selbst vor einigen das ist schon wieder 1-2 Jahre her, habe ich mal einen Gehörtest machen lassen. Das war so im Rahmen einer, da ging es eigentlich um einen Kopfhörer, der so eine Gehörkorrektur haben sollte. Mhm. Ich glaube, da ist nie was draus geworden. Da war ich im ersten Moment schockiert und erschrocken, wie das bei mir aussieht mit jetzt knapp 50. Allerdings konnte ich mir da A bestätigen lassen, dass es für mein Alter noch schwer in Ordnung ist. Und zweitens kriegt man das selbst gar nicht mit, weil das Gehör altert im Grunde genommen ab dem Moment, wo es einmal fertig gewachsen ist, so Mitte 20, kennt das nur noch die Richtung nach unten. Mhm. Das Gehirn weiß aber zu dem Zeitpunkt bereits mit den akustischen Ereignissen, denen man so im Alltag ausgesetzt ist, umzugehen. Und wenn dann später irgendwie das volle Spektrum nicht mehr erreicht wird, dann werden diese Frequenzen imaginär ergänzt, könnte man sagen. Die liebe Psychoakustik hilft danach. Also ich glaube, um diese Art von Gehöralterung muss man sich als HiFi-Liebhaber überhaupt keine Gedanken machen. Das
stimmt.
Entwickelt sich einfach. Schlimmer ist eben, wenn man einem Knalltrauma ausgesetzt ist oder irgend sowas, dass das Gehör mit einem Schlag an Leistung verliert. Oder eben genau das, was die lieben Kollegen von Kubus da mit ihrem Dienst mit als erste überhaupt angegangen sind. Genau dieses Phänomen, dass ich bei einer MP3-Datei, die nicht richtig funktioniert, automatisch lauter drehe, um mehr Informationen rauszukriegen und mich damit belaste. Und dann aber auch sehr schnell wieder sehr leise drehe, weil ich es nicht ertragen kann. Das ist schon, da gab es ja, vor allem in der Frühzeit, da muss man sagen, auch MP3 und AAC und wie sie alle heißen, die sind ja heute, also da hätte man sich in den frühen 2000ern die Finger nachgeleckt nach der Qualität, die wir da heute erreichen. Muss man übrigens einen technischen Fehler aufklären, beziehungsweise der übliche Versprecher, sie spricht im Text 1, 2, 3 Mal von WLAN und meint damit natürlich das mobile Funknetz.
Ja.
Also der Handyempfang ist da gemeint. Und da gibt es auch insofern Entwarnung, weil die Dienste haben da wirklich dazugelernt und arbeiten in ihrer eigenen Software. Also Kubus, genau wie Tidal, genau natürlich wie die iTunes-Software oder andere, die arbeiten mit Datenpufferung. Also das, ich wähle einen Titel aus und dann ist es hakelig, weil dann kommt es darauf an, wie gut ist meine Verbindung. Wenn ich allerdings eine Playliste oder ein Album abspiele,
richtig,
dann ist der erste Titel immer der Knacksfall. Die Software selbst stellt dann sofort fest, oh, hier ist die Verbindung nicht in Ordnung und lädt das restliche Album vor. Das kommt dann einfach in den Arbeitsspeicher und wird frisch getaktet an den DA-Wandler rausgegeben.
Ja, wie gesagt, insofern, du bist noch zu Hause im WLAN und kannst dir das schon auf dein Smartphone runterladen und dann ist es da in der hohen Qualität, wie du es gerne hättest.
Genau das. Und ich muss zugeben, mit der Zugänglichkeit von den Streaming-Diensten und der Funktion, was die Klangaufbereitung angeht, bin ich die letzten Jahre sehr zufrieden. Also da gibt es eigentlich keine großen Aufreger. Wobei ich nicht ganz genau weiß, was die machen, denn wir haben das jetzt vor ungefähr einem Jahr, hatten wir wirklich mal den AB-Vergleich angestrebt, haben dieselben Remaster von Alben auf Kubus und auf Tidal rausgesucht. Mhm. Beides gehört, also diese beiden Dienste nicht, weil sie das gleiche Portfolio haben, sondern weil sie beide in Rune vertreten sind. Mhm. Und haben dann sozusagen über denselben Ausgangstreiber, also Rune in dem Fall, haben wir die Dienste verglichen. Und ja, Kubus klingt ein bisschen besser, muss man den Herrschaften zugestehen. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber sie kriegen es hin.
Ich habe es auch mal mit einem Kollegen gemacht, die beiden Dienste verglichen. Ich will gar nicht sagen, besser oder schlecht, aber sie klingen tatsächlich unterschiedlich.
Ja,
darauf
können wir uns einigen.
Und es ist ja auch dann immer noch mal ein Stück weit Geschmackssache, zum Glück in unserem Genre, dass man da eben, es gibt halt nicht die absolute Wahrheit, die wird es auch nicht geben. Ansonsten bräuchten wir auch nicht unterschiedliche Geräte zu beschreiben. Das ist ja auch nochmal der Punkt. In Sachen Quelle haben wir natürlich auch immer unsere Playlist, die immer erweitert wird zu unserem Podcast. Ich habe wieder ein bisschen was mitgebracht, zwei Sachen eher aus so einem erwachsenen Pop-Bereich und eine eher so aus dem Jazz-Bereich. Was ich ganz spannend finde, ist die neue Platte von Aoife O'Donovan. Die wird Aoife geschrieben, der Vorname, aber Aoife ausgesprochen. Die ist inzwischen ja doch sehr renommiert und international bekannt und die hat jetzt ein zeitloses Album aufgenommen, sehr dynamisch instrumentiert und auch sehr dynamisch von der Aufnahme, viel Streicher drin. Das ist ein echtes Orchester und das haben die in Orlando und in New York aufgenommen. Die Gesangsmelodien bei einigen Tracks, also den Track, den ich gerne auf die Playliste machen würde, das ist War Measure. Das erinnert mich schon ein Stück weit an Natalie Merchant. Und da sind wir auch für die Leute, die Aoife O'Donovan nicht kennen, in diesem Amerikaner-Alternative-Pop-Bereich unterwegs, der auch echt top produziert ist, das muss man wirklich sagen. Und wer sie noch nicht kennt, das neue Album, All My Friends heißt das, kann ich definitiv empfehlen, wenn jemand ein Album sucht, was man echt auch in 5 Jahren noch schön hören kann, weil es so zeitlos, so gut, aber auch mit starken Melodien vertreten ist. Also das wäre mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, je nachdem, wann unsere Hörer diesen Podcast aufrufen, gibt es das Album noch gar nicht, denn das kommt erst Anfang Mai raus, 24, von Penny Arcade, Backwater heißt das Album. Das ist ein Songwriter, der dahinter steckt, James Hoare, und das ist Indie-Pop, würde ich sagen, schon mit Akustik, also sehr viele akustische Instrumente, akustische Gitarren, und die Aufnahmequalität des Albums hat mir einfach echt gut gefallen. Das Schlagzeug ist irgendwie super transparent, direkt und irgendwie trocken, und das ist nicht so zugehalt, wie es manchmal auch wieder bei hochklassigen Aufnahmen momentan ist. Also es wechselt gerade wieder so in diesen 90er-Style, finde ich, also wo wieder größere, weitere Hallräume drin sind.
Das stimmt, ja.
Das Ding hier ist trocken. Da ist auch mal so, ja, was man früher auch mal typischerweise auf einer Messe, so Vibraphon, weißt du? Also solche Sachen sind, da fängt dann mal so ein Track damit an, und da kannst du schon ein bisschen gucken, ob du deine Chassis vielleicht mal wieder nachziehen solltest. Und die Songs gefallen mir. Es ist jetzt tatsächlich kein ausgewiesen guter Sänger. Natürlich trifft er alle Töne, aber es ist keine super charakteristische Stimme, sondern sie ist einfach ein Instrument von vielen auf dieser Aufnahme. Aber so bei einer schönen Tasse Tee, ne, mal zurückgelehnt, ist das super Indie-Pop, den man hören kann. Da würde ich den Track Jonah nehmen. Das ist auch zum Beispiel das Xylophon oder Vibraphon mit drin. Und als letztes, ich mag ja den Gitarristen Hanno Busch, das habe ich vielleicht mal irgendwann schon mal gesagt, der auf ganz vielen deutschen und internationalen Produktionen zu hören ist, im Jazz wie auch im Pop-Bereich, der lange Jahre bei den Heavytones gespielt hat. Kennen ja der eine oder die andere nochmal von uns als Band von Stefan Raab. Der hat die Formation Sommerplatte unzählige. Der spielt auch bei Jan Delay, glaube ich, Gitarre momentan. Also insofern hat er jetzt ein Projekt gemacht, zusammen mit Julia Hofer. Julia Hofer ist so ein YouTube-Phänomen in Sachen Bass. Das ist eine Österreicherin, die da unglaublich viele Follower hat und inzwischen auch viele Workshops gibt, und einfach ein sympathischer Mensch. Die ist mit dabei, und dann noch Tobias Held am Schlagzeug. Und die drei spielen ihre originären Instrumente, loten aber ziemlich viel aus. Also Hanno Busch hat so einen Sound irgendwie, der mich ab und zu an Bill Frisell erinnert, der ein cleaner, warmer Jazz-Gitarrenton ist. Der kann aber auch ein bisschen anders. Der kann eben auch poppiger, weil er eben auf solchen Produktionen auch mitgespielt hat. Und das ist alles auf diesem Album drauf. Da ist Jazz drin, ganz klassisch. Da würde ich auch das Stück Tortuga, das Album heißt Two Tortuga, nehmen. Das ist so klassischer, angenehm zu hörender Jazz, nicht zu vertrackt und mit eingängiger Melodie. Aber es sind auch so Samples mit drin. Das macht er übrigens auch live, auch mit seinen anderen Formationen, dass er auch mal seine Gitarre auf der Bühne durch irgendwelche Effektomaten dreht und daraus ganz neue Texturen entstehen. Also wer ein bisschen offen ist, nicht unbedingt Hardcore-Jazz-Liebhaber, aber auch mit ein paar offeneren Akkorden umgehen kann, für den ist das Album Tortuga, so heißt es, von Hofer, Busch und Held. Einfach Hofer, Busch, Held. Super. Und das passt gut auf unsere Playlist. Das gibt's übrigens nicht auf Vinyl. Das gibt's nur auf CD und im Stream, / als Download. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe mal mit Hanno Busch am Rande eines Konzerts gesprochen, und er hat dieses Album auch auf seinem eigenen Label rausgebracht, auf Frutex Tracks. Und er sagt, für so ein kleines Label und für ständig wechselnde Formationen, in denen er spielt, wo also Merch jetzt vielleicht nicht der allererste Posten ist, ist es tatsächlich zu aufwendig, auf die langen Laufzeiten bei der Vinylproduktion zu warten, bis die eigene Platte rauskommen kann, weil wir nach wie vor von Monaten sprechen, bis so eine Vinyl gepresst ist. Und sagte, das sind halt Dinge, die kann er im Ablauf, vor allen Dingen bei einem kleinen Label, wo jetzt nicht 10 Leute in der Verwaltung sitzen und das ganze Veröffentlichungstiming und so weiter im Auge haben, das geht einfach nicht. Hm. Aber es gibt sie auch in Hi-Res. Also insofern kann man sie da gut hören. Ich selber finde es zwar immer schade, ich habe ihm auch gesagt, Mensch, mach doch nochmal Vinyl. Er hat auch eine Single vor 1-2 Jahren mal auf Vinyl veröffentlicht und seine Trio-Alben gibt es auch auf Vinyl, aber jetzt so die neueren Sachen macht er erstmal nur digital. Mal gucken, wenn das ein Megaseller wird, dann wird es wahrscheinlich doch eine Vinyl geben.
Ja, das ist ein Problem, das davon hört man häufiger, dass tatsächlich die Wartezeiten bei der Produktion von Vinyl, also es ist ja im Grunde genommen, reden wir ja wirklich nur von der Überspielung, also die produziert wird ja heute in aller Regel immer digital, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, die dann einfach ans Presswerk geschickt werden, die Daten, und die werden dann auf die liebe schwarze oder auch mal farbige Scheibe gepresst. Mhm. Da scheint es enorme Wartezeit zu geben, so frei nach dem Motto, jeder möchte gern, aber nicht jeder kann.
Mhm. Genau, also das sind so Sachen und das sind ja auch so die äußeren Umstände, da haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, die auch tatsächlich teilweise Musikproduktion und Veröffentlichungen beeinflussen, selbst musikalisch. Also das ist das, wie wir Musik konsumieren, nämlich eben über Stream und junge Menschen dann in den einzelnen Tracks, hat sich über die Jahre wissenschaftlich belegt ja auch auf den Beginn oder das Intro eines Songs ausgewirkt. Also Singles, die ausgekoppelt werden, haben nachweislich wesentlich kürzere Intros als noch in den 1970er oder 1980er Jahren. Inzwischen sind wir unter 7 Sekunden im Schnitt. Und früher war dann, ich sag mal, 20, 25 Sekunden völlig normal als Intro. Und wenn man sich so eine alte Cure-Platte anhört, wo dann Robert Smith nach 2 Minuten 30 anfängt zu singen, ja, das ist heute unvorstellbar. Also
selbst bei Single-Auskopplungen, ja.
Ja, also das geht. Meistens fangen die ja quasi in der ersten Sekunde schon mit der Hookline an oder mit dem Refrain, dass man da schon irgendwie mit drin ist. Und was auch gerade Trend ist in den letzten 3-4 Jahren, die ausgekoppelten Stücke, die im kommerziellen Bereich eine Relevanz haben, sind heute selten länger als 2,30. Das heißt, wir kommen eigentlich wieder zurück in die 60s.
Absolut.
Wo die Songs auch sehr, sehr kurz waren. Bei manchen Songs vermisse ich es auch nicht, weil die Dramaturgie auch nicht mehr hergibt. Aber es ist schon irgendwie komisch. Ich lasse auch nebenbei, ich bin nach wie vor auch Radiohörer und Freund des Radios. Ja, wenn ich dann mal eins meiner Lieblingsstationen irgendwie anhabe und mir gerade mein Teewasser heiß mache, dann ist der Song noch nicht angefangen, wenn das Wasser anfängt, da warm zu werden. Und der ist schon vorbei, wenn das Wasser noch nicht kocht. Also denke ich da auch, da hat sich irgendwas geändert, was ich gar nicht so cool finde. Gut, Progressive Rock ist halt vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, wenn es jetzt um die weite Verbreitung in Streaming-Charts und Playlisten geht. Aber also das, was wir machen, das ist ja wie im Leben auch, sorgt dafür, dass sich die Produkte, die wir bekommen, wenn wir jetzt mal von der Musikindustrie als Produktvertrieb ausgehen, tatsächlich ändern. Und das heißt, wenn wir, jetzt komme ich wieder, mache ich die Schleife, Alben hören weiterhin, über entsprechende Dienste. Wenn wir Alben kaufen weiterhin, dann wird es die auch wohl weiterhin geben. Wenn wir nur noch in Playlisten alle hören, ich glaube alle, die jetzt uns gerade zuhören, haben gerade eine Gänsehaut, dann wird sich das tatsächlich weiterhin in diese Richtung kürzer direkt anfangen, keine Intros und schon lange keine Soli mehr in irgendwelchen Stücken entwickeln. Gut, also wir werden es ein Stück weit beeinflussen können durch unseren Konsum und der möglichst gesund und möglichst nicht zu laut über eine tolle Anlage mit Geräten, die wir euch in unserem Magazin vorstellen. Ist das ein Schlusswort?
Ist ein Schlusswort.
Dann gibt es nichts hinzuzufügen. Danke uns wieder fürs Zuhören. Mein Name ist Frank Lechtenberg, du bist Carsten Barmbek und wir hören uns dann beim nächsten Mal in einer total glücklichen Folge 13. Vielen Dank, macht's gut.
Viel Spaß bis dahin.